Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute gibt es ein Wiederhören mit der wahrscheinlich bekanntesten Stimme Berlins. Philippa Jacke war im letzten Jahr hier mein Gast. Sollten Sie schon mal in der Hauptstadt gewesen sein, haben Sie Ihre Stimme bestimmt gehört. Und wir machen ja hier nicht heiteres Beruferaten, aber in dem Fall hat es sich einfach angeboten, dass ich am Anfang unseres Gesprächs gebeten habe, sagen Sie doch mal bitte etwas, das typisch für Sie ist.
U-Bahnhof, Hans-Rosenthal-Platz.
Den es eigentlich
ehemals,
gar nicht gibt.
Ehemals, ganz genau, den es eigentlich gar nicht gibt. Ehemals Rundfunk im amerikanischen Sektor.
Sehr schön. Synchronsprecherin Philippa Jacke, sie spricht die Ansagen in den Bussen und Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe. Allein das finde ich schon wahnsinnig spannend. Für einige Aufmerksamkeit hat aber auch gesorgt, dass sie die erste Transfrau ist, die diese Aufgabe übernommen hat. Frau Jacke, jetzt erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo.
Wie ist das denn für Sie, in der Bahn zu sitzen und Ihre eigene Stimme zu hören?
Also ich finde das ja ganz toll. Ehrlich gesagt, bei mir ist es natürlich so, ich kenne das Phänomen ja, dass wenn man seine Stimme jetzt nicht jeden Tag selber hört, dann ist man immer irgendwie verstört. Mhm. Was, so klinge ich, das bin ich. Aber das ist bei mir ja nicht der Fall, weil ich arbeite schon so lange mit meiner Stimme, deswegen weiß ich, wie sie klingt, auch über die Lautsprecher oder wie sie sich anhört, für mich anhört. Und ich bin da immer total happy und sehr stolz, muss ich auch sagen.
Also ich wäre wahrscheinlich am Anfang gar nicht mehr aus der Bahn rausgekommen und wäre hier immer in Berlin von A nach B gefahren, also wenn meine Stimme
ja,
das hören.
Ja, ja, ich bin natürlich auch, also als die dann online war, die Stimme, bin ich natürlich auch erstmal sofort gefahren. Aber auch mit dem, ja, im Hinterkopf, um das mal abzuchecken, weil ich bin natürlich auch meine schärfste Kritikerin und ich wollte natürlich hören, ob das auch alles so gut klingt, wie ich mir erhofft habe, dass es klingt.
Viele tausendmal ist die Stimme von Synchronsprecherin Philippa Jacke jeden Tag in Berlin zu hören. Sie ist die Stimme, die in den Bahnen und Bussen der BVG die Ansage macht. Als sie vor 4 Jahren als neue Stimme vorgestellt wurde, hat auch für Aufmerksamkeit gesorgt, dass sie eine Transfrau ist. Allerdings war das nicht ausschlaggebend dafür, warum die Wahl auf sie gefallen ist, wie sie mir hier bei unserem Gespräch im letzten Jahr erzählt hat.
Das war total spannend, weil die BVG ja sozusagen ein Konzept im Kopf hatte, ne? Also oder eine Vorstellung, wie soll das in etwa klingen und deren Herangehensweise war, dass sie das alles so etwas diverser gestalten wollten und quasi eine Stimme gesucht haben, die so irgendwie ein bisschen androgyn rüberkommt, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt männlich, weiblich oder ne, wenn man da sitzt und gar keine Rollenbilder sofort im Kopf hat. Und das war sozusagen die Vorgabe. Und da haben sie wirklich wahnsinnig lange gesucht. Also die haben ja über 1000 Stimmen gehört.
Was mussten sie da sprechen dann bei diesem Auswahlverfahren? Schon Straßenansagen oder Haltestationen oder wie lief das ab?
Ja, also diese 1000 Stimmen, die sie gehört hatten, das waren natürlich alles Stimmproben, ne? Jetzt nicht 1000 Leute live zum Casting eingeladen. Erst danach kam ich ja sozusagen dazu. Also in diesen 1000 Stimmen hatten sie so vielleicht so 1-2 Favoriten, aber jetzt noch nicht das Passende, wo sie alle gejubelt haben, Purzelbäume geschlagen und sich im Kreis gedreht vor Freude. Und deswegen hatten sie nochmal bei meiner Agentur nachgehakt, ob sie nicht noch was Besonderes haben. Und meine Agentin meinte so, ja, was Besonderes, da habe ich doch irgendwie noch was in der Schublade. Ohne zu sagen, worauf diese Besonderheit abzielte. Mhm. Ja, also es war wirklich erstmal nur diese erste Bekanntschaft quasi. Mhm. Und dann habe ich von meiner Agentur so ein kleines Casting-Sheet bekommen und da waren dann so 3-4 Ansagen, also BVG-Ansagen, Ruhleben unter anderem und das war für mich sofort der Jackpot. Also natürlich habe ich sofort verstanden, okay, ja, anscheinend geht's um die BVG.
Ach so, Sie wussten das vorher
gar nicht. Gar nichts.
Okay,
ich wusste gar nichts. Sie hatte mir nur gesagt, so, hier, sprich doch mal bitte heute Abend noch was ins iPhone ein und dann schicken wir das rüber, kleine Sprachprobe. Und das waren dann halt eben Ruhleben, Endstation oder irgendwie solche Sachen. Und das ist ja meine Haltestelle. Ich war ja mein Leben lang, weil ich aus Klado komme, wo keine Bahnen hinfuhren, sondern eben nur 2 Buslinien. Und eine davon startete immer Endstation Ruhleben, also von der U2. Und da ging dann der 135er in Richtung Klado ab. Und deswegen habe ich mein halbes Leben in Ruhleben verbracht. Und also immer an dieser Endhaltestelle, um auf diesen Bus zu warten. Und das war die erste Ansage sozusagen auf diesem Casting-Sheet. Und da habe ich natürlich sofort mich wohlgefühlt und
Herz
konnte diese
auf.
Ach, mit einer Inbrunst und Liebe diese Ruhleben-Station irgendwie dann aufsagen und rüberschicken. Und also es hat für mich hat es sofort geklickt und anscheinend für die BVG auch. Und deswegen haben die mich dann zum Casting eingeladen und dann ging das 2 Monate nochmal in 4 verschiedenen Castingrunden, wo es dann quasi immer einer weniger wurde.
Und dann hatten sie sich durchgesetzt gegen 999 andere Stimmen. Wahnsinn. Wie war dann später der Prozess? Also wie ging es dann weiter? Diese Ansagen, die werden ja automatisiert abgespielt, glaube ich, in den Bussen und Bahnen. Wie liefen dann die Aufnahmen dafür ab?
Es hat eine Zeit gedauert, bis sich das dann rauskristallisiert hat, wer die Stimme jetzt wird. Und als ich den Anruf bekommen habe, war ich auf der Straße unterwegs und das war schon so 3 Monate, das war schon alles so zwielichtig und man wusste schon gar nicht mehr, ist das jetzt überhaupt die Realität, habe ich da ein Casting mitgemacht oder
vielleicht
nicht?
Vielleicht haben sie doch jemand anderen genommen.
Genau, vielleicht haben sie jemand anderen genommen und diese Wartezeit, die war wirklich sehr extrem nervenaufreibend, muss ich sagen. Ja, und dann, als dann klar war, dass ich es geworden bin, ging das dann auch relativ zügig und dann saß ich in dieser Werbeagentur, die für die Aufnahmen zuständig war und habe dann 4.500 Stationen eingesprochen. Also es waren insgesamt über 100 Stunden im
Wahnsinn.
Studio.
Ja.
Das Wichtige für mich war, dass ich irgendwie einen roten Faden habe, also mir eine Haltung sozusagen raufschaffe, zusätzlich zu dem, was die BVG vorgibt, also informativ und dann so irgendwie versuchen, diese Stimmfarbe irgendwie rüberzubringen.
Wie haben Sie das angelegt dann? Also ich meine, Sie haben ja beschrieben, aber...
Die Kapitänin.
Die Kapitänin.
Also
okay.
Ich war für mich die Kapitänin, die einen ganz klaren Plan hat, die ihre Gäste ganz sicher von A nach B fährt und dorthin geleitet und hinbringt, wo die Gäste dann hin möchten. Mhm. Aber eben noch zusätzlich mit einer gewissen Freundlichkeit, Offenheit und dieses Gefühl der Sicherheit auch vermitteln.
Ein schönes Bild, die Kapitänin.
Die Kapitänin.
Wie war das denn dann oder wie waren dann die Reaktionen, als die Kapitänin on air war, also in den Bahnen und Bussen zu hören?
Also das waren wirklich eine komplette breite Bandpalette an Reaktionen, also von Shitstorm im Netz, auch wegen dem Transgender-Thema, bis hin zu ganz sachliche, fachliche Reaktionen, bis hin zu ganz emotionalen und dankbaren und freudigen Reaktionen. Also es war alles dabei.
Also alles zwischen Shitstorm und Candystorm, kann man sagen.
Ja, ganz genau.
Ja, es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, warum muss das so betont werden, dass jemand trans ist? Und die sind davon genervt. Und natürlich könnte man ja sagen, okay, die sexuelle Identität der Person, die die Ansagen in der Bahn spricht, könnte mir egal sein. Wie sehen Sie das?
Sehe ich ganz genauso. Also das ist ja mein großer Wunsch, dass das eben überhaupt keine Rolle spielt. Also natürlich kommt diese Sichtweise auch dann aus der Bevölkerung heraus, die wirklich mit dem Thema auch gar nichts zu tun haben, die weder ein Problem damit haben noch sonst irgendwas und die das sozusagen auch in Anführungszeichen nervt, dass dieses Thema so im Fenster steht gerade im Moment. Aber das muss man immer aus beiden Richtungen irgendwie versuchen zu betrachten. Es ist schon wichtig, dass man auch Menschen, die so sind wie ich, auch irgendwie benennt und das zeigt, transparent ist. Also für mich meine Optimalwunschlösung oder Vorstellung ist auch, wenn das überhaupt keine Rolle spielt.
Also ich muss sagen, mich berührt tatsächlich teilweise die positive Reaktion, weil vielleicht mal eine eindrucksvolle Zahl. Es gibt ein kurzes Video bei TikTok, das sie zeigt. Das hat mehr als 180.000 Likes. Dort erzählen sie von ihrer Arbeit als Stimme eben der Berliner Verkehrsbetriebe. Und das bedeutet ja, das ist bedeutsam für Leute. Oder sie machen in diesem Video tatsächlich auch Menschen, Transmenschen Mut, die vielleicht in der Synchronbranche arbeiten wollen. Also das hat doch schon eine gewisse Strahlkraft und Wichtigkeit.
Absolut. Also in der queeren Community natürlich sowieso. Da kann ich durchaus ein Vorbild sein mit dem, was ich tue und wie ich es tue. Und das bin ich auch total gerne. Und da ist es natürlich wahnsinnig wichtig, das meine ich, ne? Das dann eben herauszustellen. So, für Leute, die jetzt eben nicht aus der Community sind, kann ich auch verstehen, dass für die das schwierig ist, ständig mit dem Thema zu handeln, obwohl die meisten überhaupt nichts dagegen haben. So, ja, aber natürlich war das toll, dass dieses TikTok-Video einmal um die ganze Welt, das war völliger Irrsinn. Also es waren ja Millionen eigentlich sogar, glaube ich. Mhm.
Die es dann gesehen haben.
Die es dann gesehen haben, genau. Und dann so viele Likes ist ja da, natürlich fühle ich mich da ganz wohl in meiner Haut, wenn ich merke, dass es anderen Leuten wahnsinnig viel bedeutet.
Gerade haben wir darüber gesprochen, wie Philippa Jaake die Stimme der BVG, also der Berliner Verkehrsbetriebe, geworden ist. Und sie ist die einzige Transfrau, die Synchronsprecherin ist hier in Deutschland. Wird einem das in der Branche schwer gemacht oder woran liegt es?
Nein, überhaupt nicht. Das liegt einfach daran, dass jetzt heutzutage seit geraumer Zeit einfach auf Authentizität geachtet wird und man unbedingt möchte von Kundenseite, dass jetzt eben auch gerecht besetzt wird sozusagen. Mhm. Also es soll im besten Fall so sein, dass eine Transfrau auch von einer Transfrau gesprochen wird.
Ja, und ist ja aber auch nachvollziehbar eigentlich, oder?
Ja,
oder
wie sehen Sie das? Naja, ich bin immer, also natürlich ist es gut, wenn man aus seinem eigenen Fundus sozusagen an Emotionen da auch draus schöpfen kann. Und dann, also für mir fällt es total leicht, wenn ich eine Transfrau sehe, ungefähr schon mal zu wissen, wie sie sich fühlt oder ich kann das ganz gut nachvollziehen. Aber letzten Endes geht es um Schauspielerei und um Haltungen zu produzieren. Und natürlich kann man auch als Cis-Mensch sich in gewisse Haltungen reinversetzen und reindenken. Also so das muss man jetzt nicht wieder mit der Keule machen, sondern wenn die Bestrebung da ist, das so authentisch wie möglich zu machen, das ist gut, aber man darf jetzt auch nicht wieder andere dann ausschließen und so, ne? Das ist dann immer umgekehrt oder so. Das ist ja auch bei
People of Color.
People of Color zum Beispiel, ja, wo dann auch von den Kunden das unbedingt gewollt wird, aber in Amerika ist es vielleicht nochmal was anderes. Da gibt es halt viele People of Color Schauspieler auch, aber hier gibt es nicht viele. Deswegen können die nicht alle Rollen sprechen. Das geht halt einfach nicht so. Und wenn dann ein weißer Mensch dann keine People of Color mehr sprechen darf, also Hautfarben sprechen nicht, sondern innere Haltung. Ne? Mhm. Also das darf man nie aus dem Blick verlieren, auch wenn es natürlich wichtig ist, wenn man alle inkludieren möchte. So. Bei uns tut sich jetzt auch eine Menge. Also es gibt auch Workshops und es gibt auch Bestrebungen, noch viel mehr Leute reinzuholen. Und es gibt jetzt auch schon die eine oder andere Farbe, die noch dazugekommen ist. Ein bisschen was Non-Binäres hier, dann Gender-Sachen
also durch mich. Die ganze Vielfalt des Lebens.
Kommt so langsam in die Gänge so oder den wird die Tür geöffnet, sagen wir es mal so. Und es ist ja auch eine sehr kleine Branche. Also ja, ist es natürlich auch schon klar, dass es jetzt da nicht überquillt an Angeboten sozusagen. Also für mich ist das großartig, weil ich kann auch hier Botschafterin sein. Und für mich ist das natürlich auch gut, weil ich in einer sehr freien, liberalen, künstlerischen Branche arbeite, wo tendenziell sowieso schon mal sehr viele offene Menschen leben oder arbeiten, die jetzt mit meinem Thema gar kein Problem hat. So, ja. Und deswegen ist es halt wirklich auch auf die Arbeit reduziert sozusagen.
Die Qualität der Arbeit spricht
für sich. Und das ist auch das, was ich unbedingt immer erreichen möchte.
In dem Vordergrund, ja. Logisch. Wenn wir jetzt nochmal Ihr Leben in den Fokus nehmen, bei vielen Transpersonen ist es ja so, dass sie schon als Kind das Gefühl haben, dass sie vielleicht irgendwie anders sind oder vielmehr vielleicht besser, irgendwas passt nicht, das Geschlecht, was ihnen zugeschrieben wird. Wie war das bei Ihnen?
Ganz genau so. Also ich hab das natürlich überhaupt nicht auf irgendwelche sexuellen Dinge fokussieren oder durchleuchten können. Ich habe einfach nur gemerkt, ich fühle mich komisch. Ich habe mich immer komisch gefühlt, immer irgendwie leer im Bauch, irgendwie immer anders als andere, immer nie so diesen engen Kontakt herstellen können jetzt zu Freunden, männliche Freunde in Anführungszeichen. Die haben irgendwie immer anders getickt, aber natürlich habe ich immer mit, also ich hatte immer ganz viele Momente, wo ich mich so komisch einsam gefühlt habe. Das habe ich meinen Eltern auch immer gesagt, ich fühle mich komisch, ich fühle mich irgendwie merkwürdig und seltsam.
Und sie konnten mit ihren Eltern aber darüber reden?
Naja, zumindest, dass ich mich irgendwie komisch fühle. Mhm. Die haben das natürlich überhaupt nicht einordnen können und waren überhaupt nicht annähernd nur so auf dem Weg zu verstehen, worum es mir geht. Ich konnte mich ja auch nicht artikulieren oder ich wusste ja auch, ich konnte mich da auch nicht ausdrücken. Ja. Aber ich hatte einmal diesen Moment, wo ich halt ein Sexheftchen gefunden hatte. Mhm. Da war ich mit meinem Cousin irgendwie draußen unterwegs und da war so ein Autowrack. Und in diesem Autowrack, und wir waren halt ne kleine Jungs in dem
neugierig, aufgeregt.
Und wir haben halt, wollten irgendwie in dieses Autowrack rein und dann haben wir dieses Sexheftchen gefunden und da, das haben wir dann durchgeblättert und da war eben auch eine Transgender drin. Mhm. Und da bin ich total hängen geblieben und ich war sofort irgendwie ganz aufgeregt und war sofort, also ich habe irgendeine Verbindung dahin gespürt und fand das wahnsinnig spannend und super aufregend und interessant und bin mit diesem Heft sofort doch zu meinem Vater gerannt und habe ihn gefragt, Papa, was ist das? Und er hat super cool reagiert, so wie er immer super cool reagiert und hat halt gesagt, ja, das ist ein Twitter. Ja, so was gibt's.
Also, aber das ist ja eben auch das Interessante, was Sie sagen. Wir haben ja vorhin über, keine Ahnung, Vorbilder gesprochen. Yeah. Sie sind Jahrgang 75. Yeah. Und damals gab es natürlich dann auch noch nicht, da war das eben nicht Gespräch, da war
überhaupt
das nicht Thema.
Ja.
Deswegen
war das ja auch dann für meine Eltern zum Beispiel, die hatten einfach, die sind super liberal und haben sind total entspannt auch. Das sehe ich ja jetzt auch, wie sie mit mir umgehen. Aber sie hatten halt eben keine Freunde oder auch in der Familie oder so, war das einfach Homosexualität oder also da gab es keine Bezugspunkte. Mhm. Ja, und deswegen war das auch schwierig für sie wahrscheinlich, das in mir zu erkennen.
Und dieses Gefühl, irgendwie nicht zu passen, was hat das dann mit ihnen gemacht?
Ja, ich hatte das Glück tatsächlich, dass ich ja wahnsinnig talentiert im Sport war, in der Leichtathletik. Also ich hatte immer ganz viele Brücken oder ne,
Sie waren, glaube ich, auch deutsche Jugendmeisterin.
Im Blockmehrkampf, also Fünfkampf damals im Jugendbereich, zweimal hintereinander. Deutscher Rekord sogar, hält, weiß nicht, ob es immer noch hält, ich glaube, es hält immer noch. Mhm. Also super talentiert. Und das waren sozusagen meine Schutzmauern. So, die halt um mich herum waren, ohne dass ich sie mir jetzt aufbauen musste oder so. Aber dadurch, es gab immer diese Ebenen, wo das überdeckt wurde, sozusagen meine innere Zerrissenheit durch ganz realistische Erfolge oder Umgang mit Menschen, die dann mit mir gearbeitet haben über andere Themen einfach.
Ich meine, Sport und gerade wenn man Leistungssport betreibt, so wie Sie das gemacht haben, da braucht man natürlich auch viel Energie und viel Kraft. Ja. Und da ist wahrscheinlich auch gar nicht viel Raum, um über anderes dann nachzudenken, oder?
Das gar nicht.
Funktioniert dann wunderbar als Verdrängungsmethode.
Ja, natürlich. Also es ist ja auch eine Art des Kampfes, den man da führt, auch beim Sport. Ne? Also gerade in den Bereichen, wo wir dann damals oder wie wir damals trainiert haben, dann wirklich, das war ja schon sehr leistungsbezogen und 5-6 Mal Training die Woche neben der Schule. Beim Sport konnte man sich immer noch gut abarbeiten und Energien loswerden und so. Deswegen hat das irgendwie alles miteinander ganz gut harmoniert, um diese Probleme zu verdecken. Aber ich war dann natürlich auch immer zum Ende hin sehr häufig verletzt, was dann auch wieder diesen inneren Unfrieden wieder gespiegelt hat, dass der Körper eben rebelliert hat. Deswegen ist es mit dem Sport auch dann nichts geworden. Also es war natürlich auch eine Verdrängung. Andererseits hat mich der Sport wahnsinnig eben auch dieses Kämpfen gelehrt und mutig zu sein und über Grenzen zu gehen. Andererseits hat mir der Sport eben auch vermittelt, dass es ein Kampf ist, mit dem man da zu tun hat, den man auch gewinnen kann. Und das war dann eben nicht so. Also ich habe dann immer wahnsinnig lange versucht, dagegen anzukämpfen, bis ich irgendwann mal den Hinweis und den Tipp und den Ratschlag bekommen habe, das ist kein Kampf, den du gewinnen kannst.
Philippa Jaake hat gerade von dem Gefühl aus ihrer Kindheit erzählt, irgendwie nicht so passen, nicht der Junge zu sein, den die anderen in ihr gesehen haben. Gegen diese Gefühle hat sie dann aber lange angekämpft. Auch der Sport hat erstmal eine Rolle gespielt. Sie haben aber auch gerade erzählt, Sport, zu viele Verletzungen, dann ist es das irgendwie gewesen. Da war aber dieser Ehrgeiz ja natürlich dann noch. In welche Richtung haben Sie den dann kanalisiert?
Naja, also zunächst mal habe ich durch den Sport halt dieses über Grenzen gehen, ne, was ich ja gerade auch erwähnt hatte, irgendwie gelernt. Und das habe ich mit mir im Privaten dann halt eben auch weitergeführt. Also immer, ich kann dagegen ankämpfen, ich kann das dagegen gewinnen, ich kann normal in Anführungszeichen sein. Irgendwie das war immer mein Wunsch oder ne, mein Antrieb. Da gab es dann aber Momente in meinem Leben, wo ich wirklich ganz viele Veränderungen herbeigeführt habe. Ich hatte eine Produktionsfirma, ne, Filmproduktion, und wir haben auch ganz viel Synchron gemacht. Das artete dann irgendwann so aus, dass wir da wahnsinnig viele Aufträge hatten und in dieser Produzentenschiene drin waren. Das ist überhaupt nicht mein Naturell. Ich bin eher die Künstlerin, die irgendwie Freigeist ist. Und da haben wir uns dann überlegt, okay, wie ist das jetzt in 10 Jahren? Sehen wir uns jetzt immer noch hier sitzen und mit den Kunden telefonieren und mit einer Produzententätigkeit? Also haben wir diesen Laden von einem auf den anderen Tag dicht gemacht.
Auf den Punkt will ich gleich nochmal eingehen, weil ich glaube, das ja auch so ein entscheidender Punkt mit gewesen ist. Nochmal vielleicht ein kleines bisschen davor, überhaupt diesen Bereich, also Filmproduktion, ich glaube Hip-Hop hat auch eine Rolle gespielt.
Ja.
Warum haben Sie den für sich entdeckt? Weil da tatsächlich sich die Künstlerin Ihnen gemeldet hat?
Ja. Oder? Absolut.
Weil Sport und Film sind ja dann auch erstmal zwei Paar Schuhe eigentlich. Ne?
Zwei Paar verschiedene Schuhe, aber ich war halt schon immer extrem stimmaffin oder, ne, also so, ich bin mit Hörspielen aufgewachsen, ich habe Hörspiele geliebt, ich hatte immer, meine Eltern haben mich wahnsinnig viel auch zu kulturellen Dingen mitgenommen, auch als Kind schon ins Theater, in die Oper, sonst wohin. Also hatte ich immer schon irgendwie diesen Kanal, diesen Zugang dazu, um festzustellen, ob das in mir etwas auslöst. Und das war schon immer meins, also auch Klassenclownin, darf man das sagen? Klassenclownin zu sein.
Wir dürfen alles sagen.
Wir dürfen alles sagen, ne? Ja. Also war ich immer schon sehr extrovertiert, ja. Das hat mir auch wahnsinnig geholfen im Überspielen meiner Unsicherheiten und so weiter oder meinen inneren Prozessen. Mhm. Also hatte ich dafür auch immer schon ein Interesse oder und gerade besonders an Stimmen halt eben auch. Ich finde, der männliche, also eine tolle Stimme ist, bedeutet für mich ja auch wirklich auch Erotik. Aber das ist wahrscheinlich zu
früh am
Morgen.
Auf jeden Fall, aber da rennen Sie bei mir als Radiomenschen offene Türen ein, natürlich. Also man hat natürlich ein besonderes Gefühl für Stimmen. Ich fand auch interessant, also in Ihrer Vita, dieses Ding mit dem Hip-Hop.
Ja.
Sie haben ja eben dann auch da, ich glaube, Hip-Hop-Videos auch produziert sowas.
Genau, genau.
Und gerade der Hip-Hop, also gut, vielleicht geht jetzt ja auch bei mir die Klischee-Schublade auf, aber da wird ja oft auch so ein spezielles Bild von Männlichkeit, solche Stereotype vermittelt. Wie sind Sie damit umgegangen?
Na, für mich war es ja natürlich auch ein sehr guter Ort, um mich auch zu verstecken, weil eben genau das wird niemals vermutet. Genau weil dort diese Klischees herrschen und auch ein sehr homophober Umgangston, sage ich jetzt mal, auch wenn man das vielleicht auch nochmal differenziert betrachten sollte, aber das ist vielleicht noch eine andere Sendung wert. Und das war für mich halt wirklich tatsächlich auch ein guter Ort, um unterzutauchen, um halt mich auch zu verstecken. Also abgesehen mal davon, dass mir die Musik sehr gut gefällt, ja, und ich das auch mit Herz und Leidenschaft selber auch gerne gemacht und praktiziert habe. Und dann bin ich halt da eben aber so reingewachsen in diese Community auch und habe meine Freunde dort gefunden. Und das sind natürlich auch die meisten Leute, auch Leute, die irgendwie von der Gesellschaft vielleicht nicht akzeptiert werden oder nicht reinpassen oder die auch Outsider sind oder so. Also von diesem Standpunkt aus hat es dann aber wieder gematcht mit meinen Problemen sozusagen, ohne jetzt, dass jemand anders das in mir vermutet hätte oder gewusst hätte oder sonst irgendwas. Mhm. Und deswegen war das für mich auf der einen Seite ein sehr guter Ort, um zu sein. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, hat es mich dann eben auch wieder davon weggetrieben, mich mal zu reflektieren und meine Dinge mal auch für mich zumindest auf den Tisch zu packen. Also es war immer irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja, man spricht ja dann auch vom inneren Coming Out,
was
erstmal erfolgen muss, sich selbst das irgendwie einzugestehen,
absolut.
Was mit einem eigentlich los ist. Und Sie haben ja gerade erzählt, Sie haben so viel gemacht, eine eigene Firma gehabt, Filmproduktion, Synchronarbeit. Sie haben auch studiert, Kommunikationswissenschaft, eine Ausbildung zur Film- und Videoeditorin gemacht und so weiter und so fort. Und dann haben sie aber irgendwann gesagt, so, wir machen den Laden zu, es wird mir zu viel. Aber dann war natürlich da erstmal so eine gewisse Leere. Also das ist ja wahrscheinlich der Zeitpunkt gewesen, wo man dann Raum hat, über sich nachzudenken, oder?
Es war der tiefste Punkt quasi in meinem Leben. Also ich muss dazu sagen, wir können ja hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Ich hatte damals meinen Führerschein ja auch verloren, ne? Weil für mich das halt auch, ich oute mich jetzt einfach nochmal. Vielleicht ist es auch wichtig für die Leute da draußen. Also ich hatte wahnsinnig Probleme mit Drogen, Alkohol und so weiter, weil ich halt mein Leben für mich selber gar nicht ertragen habe oder mich selbst, natürlich, weil man weiß ja tief im Innern irgendwo, was mit einem los ist. Mhm. Ich habe ja mein ganzes Leben lang schon ein Doppelleben geführt, ne? Also ich war auch, habe mich da schon auch befriedigt, sage ich mal so, indem ich dann auch zu Transfrauen gegangen bin, Prostitution oder also so, ich wusste ja, was mit mir los ist, aber ich habe mir da selbst in die Tasche gelogen. Wo bin ich jetzt? Ich bin abgedriftet.
Ja, wir waren bei diesem Tiefpunkt im Prinzip.
Ach so,
ne? Und sich dann eben auch betäubt,
absolut.
Um sich nicht dann weiter damit auseinandersetzen zu müssen, also so, oder um das zuzuschütten irgendwie so ein bisschen.
Ich musste das zuschütten, ich musste das zudeckeln. Und bin dann dadurch sozusagen in diese Schiene reingeraten. Ja, Drogen, Alkohol und so weiter. Und ich habe dann halt eben meinen Führerschein verloren, aus genau den besagten Gründen. Und ich bin der Polizei wahnsinnig dankbar, dass sie mich damals erwischt haben. Dass toi, 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 nie was Schlimmes passiert ist. Man kann ja auch nicht nur sich selbst, sondern andere verletzen, wenn man jetzt betrunken im Auto fährt. Ne? Also klar. Das hörte dann von einem auf einen anderen Tag quasi auf. Also ich musste um den Führerschein wieder... Ja, wie so ein Wachrütteln. Ja, von außen. Ist gut, dass das von außen kam. Ich wollte der Polizei immer einen Dankesbrief. Das werde ich jetzt auch nach der Sendung direkt mal angehen.
Wir richten jetzt schon mal den Dank aus.
Ja, unbedingt. Bitte an den Polizeipräsidenten. Ja. Weil mir das wahnsinnig geholfen hat. Also so diesen Verzicht von außen aufoktroyiert, das zu lassen und eben dann über diese Reflexionen einfach mal mir wirklich alles selbst, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auch das mal erstmal überhaupt auf den Tisch zu packen. Und dann mit meiner Therapeutin, die ich damals dann auch mir gesucht habe, herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich mein Problem oder mein Lebensproblem, was ist das?
Sie haben gerade dann schon erzählt, dann gab es eine Psychologin, die hat Ihnen sehr geholfen. Wie hat sie das gemacht?
Naja, erstmal hat sie mir den Raum gegeben, was so eine Therapie für mich ja in erster Linie, das ist der wichtigste Punkt für mich, dass man einen Safe Space hat, einen Raum hat, wo man völlig ohne Angst alles sagen kann, was man möchte.
Etwas laut auszusprechen.
Dass man versteht, diese Zeit, die ich hier verbringe bei dem Therapeuten, das ist meine Zeit. Hier kann ich alles tun. Ich kann auch auf dem Boden rumrollen oder ich kann auch irgendwie in der Nase bohren oder mich halt eben öffnen. Mhm. Ja, und das natürlich ist das auch nicht einfach für eine Therapeutin oder einen Therapeuten. Man darf ja das nicht wirklich benennen.
Oder vorgeben.
Man darf nur in gewisse Richtungen lenken. Ja. Ja. Das war halt in dieser Zeit, wo ich diese wahnsinnige Leere in mir hatte, weil ich halt auch nichts mehr hatte. Keine Firma, gar nichts. Keine Freunde, die alles über mich wussten. Natürlich hatte ich immer Freunde und Familie und alle waren auch ganz toll, aber es war immer wie in so einem Glaskäfig. Ich sitze da drin und draußen laufen ganz viele Leute vorbei und gucken mich an und reden mit mir, die mich alle wahnsinnig mögen, aber man kann sich nicht berühren, weil diese Glasscheibe zwischen einem ist. Und so war das für mich immer. Das haben die Leute halt gar nicht gemerkt, aber für mich war es so. Dann hatte ich halt diesen Moment, wo ich ziellos durch die Gegend gewandert bin, weil ich halt einfach nichts mehr hatte. Ich wusste nicht wohin, links, rechts, geradeaus, oben, unten. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt nach Brasilien fahren, weil da eine Freundin von mir gewohnt hat, mit der ich immer über alles reden konnte bisher in meinem Leben. Und die war ganz weit weg. Also ich hatte keine Sorgen oder Ängste, dass da jetzt von einem Gespräch mit ihr irgendwas hier plötzlich rüberschwappt.
Das hilft natürlich, der räumliche Abstand.
Absolut, das war total wichtig, um angstfrei zu sein. Nur habe ich sie dann gar nicht getroffen, als ich in Brasilien war, witzigerweise, sondern ich bin dann auf eine Dschungelinsel gefahren, auf die Ilha Grande.
Also noch weiter weg.
Noch weiter weg, das ist vor Rio de Janeiro, also da in der Nähe auf jeden Fall. Und traf dort Carla. Und Carla war eine lesbische Frau, mit der ich mich super verstanden habe. Und die hat in mir natürlich das gesehen, was mit mir ist, und hat mich an die Hand genommen, hat mir geholfen, hat mir Tipps gegeben. Das war die erste Person, der ich mich wirklich geoutet habe. Und die mir die Augen geöffnet hat, indem sie mir wirklich gesagt hat, hör mal zu, das ist kein Kampf. den du gewinnen kannst. Also das bist einfach du. Du musst dich so akzeptieren und dann wirst du sehen, wie die Reaktion der anderen Leute ist. Weil man ja immer Angst hat, wie reagieren andere Leute auf einen. Werden sie mir den Rücken zukehren? Werde ich einsam sein?
Der Mensch ist ein soziales Wesen.
Absolut.
Und man möchte natürlich zur Gruppe dazugehören.
Natürlich.
Und wenn dann irgendwas da ist, was einen irgendwie anders macht, dann macht das natürlich Angst oder bereitet das Angst. Wie war das denn dann also in Brasilien, das erstmal laut aussprechen zu können, in der Therapie natürlich dann auch, das dann eben auch für sich anzuerkennen? Ich habe ja von diesem inneren Coming Out gesprochen, aber Brasilien, ganz weit weg, das ist ja dann doch was anderes, dann das in Deutschland auszusprechen und dann tatsächlich dieses Leben anzugehen.
Und deswegen kam dann die Therapeutin ins Spiel. Also ich hatte dann sozusagen diese kleine Vorab mit Carla, diese Gespräche, und bin dann mit diesem neuen Wissen oder mit diesen neuen Gefühlen dann eben zu meiner Therapeutin gegangen und habe mich vor ihr dann auch geoutet und habe dann gesagt, du, ich würde da gerne mal was anderes ausprobieren. Und sie hat das natürlich sofort verstanden und ist ganz nervös. Es war total süß, sich sofort irgendwie, was denn? Und dann bin ich so, ja, ich würde gerne mal sexuell was anderes ausprobieren, in eine andere Richtung gehen. Und dann war sie, ach, Gott sei Dank. Ich wusste schon überhaupt nicht mehr, wie ich es dir hätte sagen sollen, und hat dann irgendwie übersprungshandlungsmäßig irgendwelche Aktenordner aus ihren Schränken genommen und hat dann irgendwie und war mehr aufgeregter als ich, glaube ich, in dem Moment. Und so hat das dann angefangen, dass ich über die Gespräche mit ihr mir ganz viel Selbstbewusstsein geholt habe. Und sie mir dann auch eben Tipps gegeben hat oder kleine Aufgaben gegeben hat, wie jetzt hol dir mal irgendwie eine Perücke oder schmink dich mal oder mach mal dies und das und schick mir mal ein paar Fotos davon, wie du dann aussiehst und so. Und das war total hilfreich und ganz, ganz toll, weil da über diese Ankerpunkte, die ich mir dann gesetzt habe, über diese kleinen Inseln, die ich mir geschaffen habe, konnte ich dann eben Brücken bauen in alle andere Richtungen, zu meinen Freunden, zu meiner Familie.
Und wie war das dann mit der Familie? Wie hat die Familie, wie haben die Freunde reagiert?
Ganz toll. Also ich kriege ja auch immer die Frage, oh, und haben dich jetzt viele Leute verlassen oder so. Also die echten Freunde, die wirklich Freunde sind, die sind auch heute immer noch meine Freunde. Das sind großartige Menschen, auch wenn es bei dem einen oder anderen vielleicht länger gedauert hat, weil er mich 40 Jahre ganz anders kannte und das erstmal die Umgewöhnung stattfinden muss. Und da muss man auch aus meiner Position ganz viel Vertrauen und Zeit und Geduld geben, den Menschen geben. Und dann wird es schon alles. Also so jedenfalls war es bei mir so. Und meine Familie hat da ganz zauberhaft reagiert. Also meine Tante war für mich da. Meine Eltern sind die großartigsten, entspanntesten Menschen auf der ganzen Welt, die so viel Liebe in sich tragen, dass sie das sofort nicht nur akzeptiert haben und sich gefreut haben, dass es mir gut geht, sondern sie haben sich selbst auch noch reflektiert und haben überlegt, so, was haben wir jetzt falsch gemacht, dass unsere Tochter das irgendwie 40 Jahre uns nicht sagen konnte. So, also so über
toll, auch der Gedanke schon, was haben wir falsch gemacht,
das
dass sie es uns nicht sagen konnte,
großartig.
Weil andere denken ja, was haben wir falsch gemacht, dass
toll?
Sie so ist, wie sie ist oder
ja,
sowas.
Also
ne?
Es ist wirklich fantastisch.
Wirklich toll.
Meine Mutter war emotional, mein Vater war total auf meiner Seite, hat einfach nur gesagt, so, warum hast du das nicht gesagt, du hättest dir so viel Leid erspart, aber komm, jetzt erzähl mal, was ist denn jetzt eigentlich los? Und dann habe ich ihm das halt gesagt, ja, du hast eigentlich keinen Sohn, sondern du hast eine Tochter, und ich meinte halt, naja, ich wollte halt immer in Anführungszeichen normal sein, und dann hat er halt gesagt, ach normal, was ist normal, alles ist normal, nichts ist normal.
Philippa Jacke hat uns ihre Lebensgeschichte erzählt vom langen Weg zum Coming Out. Heute ist sie die einzige Trans-Synchronsprecherin in Deutschland und die Stimme Berlins. Eine beeindruckende Geschichte. Sie arbeiten ja nun in der Filmbranche. Gibt es da schon mal Überlegungen, die zu verfilmen?
Mein Leben?
Ja, oder?
Jetzt bin ich noch, also ich liefere die Buchvorlage dazu erstmal ab, würde ich sagen. Und ich schreibe tatsächlich, mein Leben ist so mit unendlich vielen Anekdoten gespickt, und die will ich gerne mal zu Papier bringen.
Würden Sie sich selbst spielen?
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich besetze mich auch, jetzt, wenn ich jetzt mal Regie führe und Synchron oder so, dann besetze ich mich auch nicht für irgendwie große Rollen oder sonst irgendwas. Nee, würde ich nicht machen.
Philippa Jacke, vielen Dank, dass Sie heute Vormittag mein Gast gewesen sind.
Sehr gerne.
Wie lautet die Ansage in den U-Bahn-Stationen in Berlin, wenn die Züge abfahren nochmal?
Zurückbleiben, bitte.
Zurückbleiben, bitte. Ich glaube, wir haben mit diesem Gespräch niemanden zurückgelassen. Wir haben es im Oktober vor einem Jahr miteinander geführt.